Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 6. Doing Family mit Medien. Medienkulturen in Familie.
Ja, willkommen zur letzten Panelrunde des Tages, und Sie haben eine super Wahl getroffen, dass Sie sich für Panel 6 entschieden haben, denn hier wird was sehr, sehr Spannendes verhandelt, wie Sie da oben sehen, Doing Family mit Medien, Medienkulturen in Familie. Doing Family ist durchaus ein soziologischer Begriff und meint, dass Familien sich als Gruppe etablieren und wie Digitalisierung dabei helfen kann, was das für Chancen bietet, aber auch für Herausforderungen. Das wollen wir debattieren. Ganz außen sehen Sie die Frau, die uns gleich mit dem Input noch mal ein paar entscheidende Anregungen geben wird, die uns noch mal ein paar Schneisen schlagen wird durchs Thema. Dr. Katrin Schlöhr, Frau Professorin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Schwerpunkt Medienbildung. Guten Tag, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. An Ihrer Seite steht Dr. Irene Schulz, Medienberaterin, arbeitet unter anderem für die Landesmedienanstalt im Nachbarland in Thüringen. An Ihrer Seite steht Jacqueline Hein von der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz. Das ist eine Einrichtung hier im Land, gefördert vom Sozialministerium. Es geht um Beratung für Eltern, für Schulen, für Kindertagesstätten. Und einen relativ kurzen Anreiseweg, weil von der Diakonie in Lutherstadt Wittenberg, Cornelia Wiebrands vom Diakonischen Werk. Ihr Alltag, das ist Familienberatung für Familien, für Kinder. Sie geht aber auch regelmäßig in Schulen, in Kindertagesstätten, um vor Ort zu beraten. Und dann ist eigentlich hier noch ein Platz frei. Das ist für die Teilnehmerinnen, die hier oben mit dem umgedrehten Ausrufezeichen. Da ist sie. Sie sind genau im richtigen Augenblick gekommen. Henriette Bück. Wir waren uns sicher, dass sie hier pünktlich erscheinen würde. Sie kommt von YouPort mit 3U. Das ist ein Verein, der Jugendliche bei Problemen zum Beispiel im Web unterstützt. Probleme, die da heißen können, Cybermobbing, Probleme mit Verträgen, die man abgeschlossen hat, die einem eine Menge Hassel bescheren mit Urheberrechtsfragen, Internetbetrug. YouPort arbeitet mit Scouts. Und wenn Henriette sich nicht gerade im Rahmen ihres Lehramtsstudiums auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet, dann ist sie als Scout unterwegs. Ich sage herzlich willkommen. Und jetzt nehmen die meisten von uns wieder Platz, denn jetzt ist es an Frau Professor Schlöhr, uns den Kickoff zu geben zur Runde, das Impulsreferat.
So, Hürde 1 geschafft, die Präsentation läuft. Ja, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute hier diesen Impuls geben darf, auf dieser Tagung, die ja Medienkulturwandel heißt. In diesem Sinne habe ich mir gedacht, möchte ich Sie jetzt nicht mit Hard Facts erschlagen, erst recht nicht am Nachmittag, sondern gerade diesen Wandel so ein bisschen in einer Familie transparent machen und Ihnen die Geschichte der Familie Müller-Lüdenscheid erzählen. Sowohl Frau Müller als auch Herr Lüdenscheid waren ja zunächst einmal selbst Kinder. Das vergessen wir Erwachsenen oft, dass wir selbst einmal Kinder waren und selbst Medien sicherlich mit großer Faszination genutzt haben. Hier gab es einen kleinen Unterschied. Frau Müller hatte ein großes Repertoire an elektrischen Medien, Musik, Spiele, Filme. Sie war aber auch selbst produzierend tätig. Manche von Ihnen kennen vielleicht noch diese Polaroid-Kameras, die ja wieder im Kommen sind. Ihre Eltern haben viel mit ihr zusammen geschaut, viel mit ihr zusammen Medien genutzt, viel diskutiert, Regeln besprochen. Bei Herrn Lüdenscheid sah es ein bisschen anders aus. Es war eher so das gute Buch, das im Zentrum stand. Eher so eine restriktive Medienerziehung. Comics waren so ein bisschen die Rebellion. Die hatte auch viel zusammen mit Freunden angeschaut. Was will ich Ihnen damit sagen? Die Medienbiografie, die wir alle erlebt haben, ist sehr prägend für unser Medienhandeln. Sie ist aber auch sehr häufig sehr prägend für die eigene Medienerziehung. Jetzt springen wir ein bisschen nach vorn in der Zeit. Frau Müller und Herr Lüdenscheid sind jetzt etwas älter geworden. Beide sagen, ich parshippe jetzt. Nach 11 Minuten verliebt sich Frau Müller, weitere 11 Minuten später Herr Lüdenscheid, und sie führen jetzt eine Wochenendbeziehung. Jetzt wird schon ein bisschen komplexer. Wochenendbeziehungen bedeutet, wenn Sie sich am Wochenende sehen, gehen Sie gerne ins Kino, gehen Sie gerne auf ein Konzert. Das sind alles auch Medientätigkeiten übrigens, was wir häufig vergessen. Aber damals noch ganz klassisch Skype und ICQ, damit versuchen Sie unter der Woche dennoch, sich so als Paar zu fühlen. Denn mit dem Ankreuzen von ja, nein, vielleicht ist es eben noch lange nicht getan. Denn Beziehung muss auch wie Familie ständig aktiv hergestellt und bestärkt werden, ob jetzt mit Medien oder ohne Medien. Das heißt, je komplexer diese Beziehungs-Familiensituation sich darstellt, desto mehr Bedeutung erlangt das Doing Family, wie es jetzt gerade Herr Ulrich auch noch mal kurz erläutert hat, aber eben auch schon das Doing Relationship, also so eine Beziehung mit Leben zu füllen, sich als Paar tatsächlich zu fühlen. Jetzt habe ich als Sinnbild einen kleinen Comic von Renate Alf entlehnt aus ihrem Buch Smart Family. Ich lese es kurz für die hinten vor. Schatz, meine Verhütungs-App hat versagt. Lade ich mir gleich mal eine Schwangerschafts-App runter. Also wir sind mitten im digitalen Zeitalter angekommen und Familie Müller-Lüdenscheid hat nun zwei Kinder. Medien bereichern vielfältig ihren Alltag, ob jetzt zur Organisation, zur Kommunikation, zur Information oder zur Unterhaltung. Auf Pinterest holen sie sich Bastelideen, YouTube rufen sie auf, wenn die Kinder Fragen stellen, die sie nicht beantworten können, um irgendwelche Erklärvideos zu suchen. Das Sandmännchen, diesmal auf der App, also nicht nur am Fernsehgerät, sorgt für das abendliche Medienritual. Und es gibt WhatsApp-Gruppen für geplagte Eltern, wissen es, fürs Kinderturnen, für den Elternbeirat, für die Familie und. Gleichzeitig fragen sich natürlich Frau Müller, Lüdenscheid und Herr Müller-Lüdenscheid, wie alle Eltern, wie lange sollen denn meine Kinder schauen, was sollen sie schauen, wie organisiere ich es denn jetzt, wenn die Große was anschauen oder was nutzen möchte, was wofür der Kleine zu klein ist. Also all jene Fragen, die eben Eltern heutzutage beschäftigen. Und wir merken auch schon hier, findet so ein bisschen dieser Wandel Einzug. Genau diese Fragen und eben auch die Tatsache, dass Medien heute so omnipräsent sind und so eine riesige Vielzahl an zeit- und ortsunabhängigen Angeboten existiert, macht Medienerziehung heute so unglaublich komplex. Gleichzeitig ist es so, dass Medienerziehung heute eben sehr häufig verhandelt wird zwischen den Helikoptereltern, die irgendwie alles wissen wollen, was ihre Kinder tun, die sie auf Instagram stalken, und aber auch gleichzeitig so einer Zuschreibung eben von Vernachlässigung. Wir hatten es vielleicht auch in anderen Panels, in den Panels, in denen ich vorher war, ging es auch wieder darum, ja, die Eltern, die sich nicht interessieren, Zitat. Das heißt, es gibt einen sehr großen Diskurs auch darum, was denn legitime Medienpraktiken sind. Dieser Diskurs findet nicht nur offline statt oder nicht nur in der Medienpädagogik, sondern eben auch in Social Media, wenn Sie sich Elternblogs anschauen, ähnliches. Das heißt, Medienpraxis in Familien ist eigentlich so ein bisschen auch ein Minenfeld geworden. Ob jetzt das Handy auf dem Spielplatz, Kinderfotos im Netz, Eltern wird eine ziemlich hohe Verantwortung zugeschrieben und eben häufig auch so eine normative Einteilung in was ist gut, was ist böse. Das heißt, gleichzeitig aber eben auch, dass es sehr viele Angebote gibt im medienpädagogischen Bereich, aus denen Eltern mittlerweile wählen können. Das ist eine positive Form dieses Wandels. Wichtig ist aber eben immer auch, und ich denke, da werden wir auf dem Panel sicherlich auch viel nochmal dazu diskutieren, dass es eben auch entsprechende Handlungsimpulse gibt, nochmal jenseits auch von quantitativ messbaren wie Uhrzeit oder Altersangaben. Das heißt, Medienpraktiken in Familien werden heute mehr denn je bewertet. Und wie gesagt, es gibt eben aber auch eine Vielzahl an medienpädagogischen Unterstützungsangeboten. So, Familie Müller-Lüdenscheid ist jetzt eine Patchwork-Familie geworden, so schnell kann es gehen. Frau Müller-Lüdenscheid lebt mit ihrem neuen Partner und dessen Tochter nun einige hundert Kilometer entfernt. Sie nutzt Instagram, das sie bei ihrer Tochter und ihrem Sohn mitlesen kann. Sie betreibt aber dort selbst so einen Familienblog zu Patchwork-Familie. Sie ist Inklusionsaktivistin und die Familie gestaltet ihre Familiengruppe, ich lasse jetzt WhatsApp bewusst weg, bei Trema, weil sie sich eben auch schlau gemacht haben zum Thema Datenschutz. Okay, beim Google Calendar, da ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber nun der, ja, den brauchen sie, um ihre Wochenenden zu planen. Und die Kinder nutzen die Wii, wenn sie sich vor Ort treffen, um eben so dieses Doing Siblings, also diese Geschwisterbeziehung herstellen, zu nutzen. Besonders bei multilokalen Familien stellen eben Medien eine ganz wichtige Ressource zur Familienorganisation und zur Herstellung von Familie dar. Da könnte man das Ganze nochmal zusammenfassen. So, jetzt sind sie ein bisschen älter geworden, die Frau Müller-Lüdenscheid und der Herr Müller-Lüdenscheid. Und sie sind Großeltern geworden. Die Großmutter zockt mit dem Vater jetzt Fortnite. Vielleicht gibt es das bis dahin auch gar nicht mehr, aber so ganz in die Zukunft blicken konnte ich dann doch nicht. Der Großvater ist bezüglich Making aktiv mit dem Makey Makey, mit seinem Enkel und seiner Enkelin. Das heißt, Medien, das möchte ich Ihnen noch so fast abschließend mit auf den Weg geben, bergen eben auch ein sehr großes Potenzial für die intergenerationelle Medienbildung, eben auch ganz mit unterschiedlichen ExpertInnenrollen. Das heißt, dass wir eben nicht nur die Jungen als die Digital Natives begreifen dürfen, sondern dass eben auch ältere Menschen ihre Medienkompetenz mit einbringen können und dass hier sehr viel aufbricht und sehr viel spannende Dinge entstehen können, wenn man sich gemeinsam in die Rolle der Lernenden begibt. Abschließend ist mir nochmal wichtig, Familien brauchen lebenslagensensible Angebote, das heißt eben Angebote, die genau auch auf diesen Wandel von Familie eingehen, nicht nur auf den Wandel der Medien, die sie und ihre Medienpraktiken eben auch wertschätzend wahrnehmen und die Raum für die Handlungsorientierung geben, also das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, eben auch dieses selbst produktiv, aktiv tätig werden, nicht nur vermitteln, sondern wie gesagt eben selbst auch ins Reflektieren zu bringen und aber gleichzeitig eben auch intergenerationelle Medienbildung betonen. Das bedeutet auch, dass man vielleicht mal von der klassischen Elternabendschiene wegkommen muss. Das hatte ich jetzt heute in der kurzen Zeit, die ich hier war, immer wieder doch auch gehört. Es gibt auch ganz viele andere Modelle, aber ich denke, da können wir uns gleich dann noch entsprechend drüber austauschen. So viel zu meinem Impuls. Es hieß maximal 10 Minuten, das habe ich jetzt gerade eingehalten.
Herzlichen Dank, Frau Professor Schlör. Dann darf ich Sie schon mal mit rüber in die Gesprächsrunde nehmen und alle anderen auch mit auf die Bühne bitten. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Schlör, für diesen Input. Nach Ihrer Beobachtung, wie groß ist denn der Anteil der Familien in Deutschland bereits, die sich über 3 Generationen, sind die Mikrofone schon so an, die Handmikrofone sind schon so an, wie groß ist der Anteil der Familien bei uns in Deutschland, die sich über 3 Generationen über die gemeinsame WhatsApp-Gruppe auf dem Laufenden halten?
Also Gefühl, ist es an, ja? Gefühlt riesig. Also ich glaube, das begegnet Ihnen allen, oder? Oder wir können ja hier mal die Gegenfrage machen. Wer von Ihnen nutzt denn eigentlich über 3 Generationen WhatsApp?
Bitte jetzt WhatsApp-Gruppen. Mal das Handzeichen. Es ist eher die Minderheit, würde ich sagen hier. Selbst auf dem Podium waren es 50%, aber und wir haben hier die Early Adapter, wir haben hier digitale Vorhut.
Ja, also ich kann vielleicht noch dazu sagen, so auch jetzt aus meiner Familie, ich habe jetzt auch gestreckt, ne, und ich habe jetzt einfach meine Kinder mit einbezogen. Die sind 4 und 1, die haben jetzt natürlich noch kein eigenes Handy, aber klar, die sind natürlich auch zumindest Teil dessen, was wir da besprechen, wenn aus dem Urlaub irgendwelche Bilder geschickt werden. Und ich bekenne mich auch dazu, dass tatsächlich das über WhatsApp mit der weiteren Familie läuft, denn da war ich tatsächlich noch nicht so unterwegs, dass ich die zu einem anderen Messenger bringen konnte. Mhm. Stichwort Teilhabe, das war hier einfach ganz wichtig mit der Seniorinnengruppe und so, sich auszutauschen.
Frau Wiebrandt, bei der Diakonie, wenn Sie in die Schulen gehen, in die Kindertagesstätten oder wenn Familien zu Ihnen kommen, welche Rolle spielt denn das inzwischen auch von Ihnen, das Angebot, vielleicht die Ermutigung, sich miteinander in der Familie, und wir haben ja gehört, Familie ist nicht selten auch die Patchwork-Familie, sich digital zu vernetzen? Und was bringt das aus Ihrer Sicht auch für Vorteile?
Also ermutigen muss ich die nicht, das tun die, denke ich mal. Ich finde es gut und deswegen sage ich, ermutigen muss ich es nicht. Mein Part ist ja oft, das eher zu bremsen, weil es völlig unreflektiert getan wird, weil es viel zu viel getan wird, weil es ganz viel Raum einnimmt. Und trotzdem ist auch positiv zu bewerten, gerade bei Familien, die sehr ängstlich sind. Die haben wir auch, gerade im ländlichen Raum, dass Kinder dann schon abgeschnitten irgendwo auf dem Dorf in der Pampa leben müssen und dann wenigstens den Kontakt zur, ja, zur Außenwelt haben wollen. Und wenn die Eltern dann noch ihre mobilen Endgeräte total begrenzen und beschneiden, weil sie Angst haben, vor dem sie kommen, dann stehe ich doch eher als Mittler für diese Kinder und Jugendlichen, obwohl ich selber vielleicht das gar nicht so viel nutze. Aber da springe ich dann schon gerne in die Bresche, diesen Jugendlichen auch dieses offene Leben zu ermutigen und mit den Eltern an ihrer Angst zu arbeiten, die sie ja einfach überwinden müssen und lernen müssen, weil sie sonst eigentlich auch den Kontakt zu ihren Kindern verlieren. Und es geht immer um Beziehungsarbeit und in der Beziehung zu bleiben und in Gesprächen. Und an den Medien zeigt sich eigentlich nur ein Thema, was es ohnehin schon in der Familie gibt, ist meine Erfahrung. Mhm. Also, dass sie gar nicht so gut im Gespräch sind oder dass sie so, ja, da eh schon andere Konflikte haben.
Das heißt, Frau Schulz, deckt sich das auf, wenn Sie als Medienberaterin unterwegs sind, auch mit Ihrer Beobachtung, wenn diese Konstellationen entstehen, dann gehen Sie eher von der Kinder- oder in dem Fall bei drei Generationen von der Enkelkindergeneration aus?
Also würde ich gar nicht mal sagen, ne? Die Eltern haben ja auch ein ganz großes Interesse daran, in Verbindung mit ihren Kindern zu sein. Also ich finde, man schaut zwar immer auf die Kinder, auf die Jugendlichen, auf die Jüngeren und sagt, das sind die Treiber von technologischen Innovationen und dass sie sich in unserem Alltag sozusagen festsetzen. Aber oftmals geht es sozusagen auch davon aus, dass Eltern ja Unsicherheiten, Ängste und Sorgen haben, wenn ihre Kinder Schritte aus dem Haus tun und ins eigene Leben. Und dann bieten diese Technologien ja ein riesen Potpourri an Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Das ist was Positives, auf jeden Fall. Familienalltag zu managen und miteinander in Kontakt zu bleiben, emotional verbunden zu sein. Aber es besteht eben auch die Gefahr, über beispielsweise Tracking-Tools in Ranzen, über Armbänder mit Tracking-Möglichkeiten bis hin zu WhatsApp-blauen Häkchen, die ja vor allem meiner Meinung nach eine Kontrollfunktion haben in jeder Form von Beziehung, auch in der Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Und dann zu sagen, ich will aber wissen, wo du bist und wann du aus der Schule losgehst und wo du dann hingegangen bist und dass du nach Hause kommst und mit wem du wo gewesen bist. Das ist verständlich aus Elternperspektive, diese Sorge, die Eltern haben, das kann man verstehen. Aber das muss man, glaube ich, als Eltern gut reflektieren und eingrenzen können, weil es ja eben auch wichtig ist, dass Kinder alleine mal Schritte tun können.
Das wollen wir mal gleich vertiefen, was man Eltern da als Handreichung geben kann. Aber für alle, die gerade keine schulpflichtigen Kinder mit Ranzen haben, erklären Sie uns mal den Tracking-Tool im Ranzen. Wo wird der implantiert und wie wissen Kinder, wie sie den deaktivieren?
Ich kann da jetzt sozusagen aus meinem praktischen Alltag oder Umfeld nicht berichten. Ich habe das nur im Blick, was die Industrie sozusagen aufgreift an Sorgen. Wir haben das bei Schauhin, also diese Initiative, die sich ja explizit um Medien und Familie kümmert, auch mal aufgegriffen, dass man eben sagen kann, ich habe in einem Ranzen wie so einen kleinen Chip, das funktioniert so GPS-basiert im Prinzip, oder man hat das nicht im Ranzen, sondern als Armband, vielleicht ist der nächste Schritt dann im Zahn oder so, es gibt ja so verschiedene futuristische Serien, die das schon mal so transportieren. Und dann kann man als Eltern sozusagen die entsprechende App auf seinem Handy haben und kann festlegen, also für mein Kind gibt es einen Bereich, der safe ist im Umfeld der Schule oder unseres Zuhauses von, also je nachdem, wie ich das festlege, 1 Kilometer, 10 Kilometer. Und wenn das Kind sozusagen diesen sicheren Radius verlässt, dann geht sozusagen bei mir auf dem Handy die Alarmglocke an.
Okay, Sie haben uns erklärt, wo das alles herrührt aus elterlicher Angst um das Wohlsein der Kinder, haben uns aber auch gleichzeitig die Gefahr aufgezeichnet. Was gibt man Eltern denn da an die Hand, damit sie das richtige Maß finden und nicht immer noch ein Kontrolltool etablieren, Frau Hein, aus Ihrer Erfahrung? Wie redet man da mit Eltern?
Ja, also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, darüber aufzuklären, wie diese Tracking-Geräte funktionieren und was die eigentlich machen. Ja, also die sammeln ja zum einen Daten von den Kindern. Darüber müssen wir auf jeden Fall die Eltern aufklären, dass es nicht nur darum geht, ich tracke mein Kind, sondern da werden auch ganz viele Daten in dem Sinne gespeichert. Und in den Elternabenden, wenn wir mit den Eltern in die Diskussion gehen, ist immer wieder dieser Satz, ich fühle mich dann sicher. Also ich fühle mich sicher, ich weiß, dass mein Kind sich dort befindet und somit ist es für die Eltern was Tolles. Dann sage ich aber, wir hatten heute Vormittag mit ihrem Kind einen Workshop und das Kind hat gesagt, naja, also ich packe immer diesen Tracker an den Ranzen meiner Freundin. So. Das ist eigentlich nochmal der Aspekt, den wir auch immer nochmal mit reinbringen, dass das nur eine vermeintliche Sicherheit ist. Also das heißt, die Jugendlichen wissen genau, wie sie diese Dinge auch ausschalten können. Die sind ganz clever, die wissen, dass ich bei YouTube dazu Videos finde. Und für mich ist eigentlich immer der Aspekt, erstmal an erster Stelle zu fragen, also jetzt mal aus Kindersicht, ist das für das Kind überhaupt okay? Also ich muss das Kind mal dazu befragen, ob das für das Kind überhaupt okay ist. Die Wahrnehmung, die wir in den Projekten machen, ist, dass Kinder durchaus schon sagen, ich finde es nicht schlimm, dass meine Eltern mich tracken. Dann ist es aber auch so, dann ist es okay. Also wenn beide irgendwie da eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben und auch irgendwie Grenzen aufgezeigt haben. Aber wenn das Kind sagt, nein, ich möchte das nicht, und dann muss man den Kindern auch irgendwie den Raum geben. Mhm. Es gab eine Psychologin, die mal gesagt hat, in Bezug auf diese Tracking, dass man eigentlich den Kindern ganz viel Verantwortung und Selbstständigkeit nimmt. Also man macht die Kinder durch dieses Tracking zu Hilfebedürftigen, weil man denen nicht mehr den Raum gibt, Selbstvertrauen in eigene Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel hatte ich eine Jugendliche, die gesagt hat, naja, meine Mama trackt mich immer, wenn ich in den Bus einsteige, und weiß dann, ob ich im Bus drinne sitze, und manchmal steige ich einfach nicht ein und dann kommt meine Mama mich einfach abholen. Das ist viel bequemer in dem Sinne. Von daher weiß ich nicht, ich glaube, bei kleinen Kindern muss man einfach gucken, dass man das auf jeden Fall in einem bestimmten Raum lässt. Bei größeren muss man auf jeden Fall die Einwilligung der Kinder mit einholen.
Wir merken an dem Thema, bei dem wir hier plötzlich gleich gelandet waren, wie nah sozusagen Chancen, Komfort, aber sozusagen auch Problematisches beieinander liegt. Henrietta Bück, wie ist denn das? Ist das ein Thema, was in Ihrer Arbeit als Scout bei Youport auch eine Rolle spielt, wenn Kinder und Jugendliche kommen und sagen, ey, was kann ich machen, meine Eltern tracken mich, oder geht es um ganz andere Hausnummern in der Beratung?
Also bei uns kam es tatsächlich, jedenfalls in meiner Zeit, ich bin jetzt 3 Jahre bei Youport mittlerweile, und ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass so eine Anfrage kam. Wahrscheinlich liegt es auch viel daran, dass einfach jüngere Kinder getrackt werden und die dann eventuell auch einfach nicht unser Angebot wahrnehmen. Aber ich glaube auch einfach, bei uns sind es viele andere Sachen, weil ich glaube, Jugendliche wissen sich bei sowas selbst zu helfen. Wie ja schon gesagt wurde, die suchen sich ein YouTube-Video, die finden ein Tutorial, wie die das irgendwie entschärfen können. Und dementsprechend, glaube ich, brauchen die unsere Expertise dahingehend gar nicht so. Ja.
Sondern Ihre Themen sind im Alltag, in der Beratung, welche zuletzt gewesen vor allem?
Genau, also viel tritt bei uns Mobbing auf, also unsere Themen sind ja nun das Cyberspace, und dementsprechend da Mobbing, Cybermobbing Hand in Hand gehen, ist das natürlich ein großes Thema bei uns. Ich glaube, das ist auch wirklich das, wozu die häufigsten Anfragen kommen. Es sind auch Sachen wie Datenschutz, auch viel so eine Sachen, darf ich dieses Bild posten, das habe ich nämlich gar nicht gemacht, und solche Sachen. Genau, also viele auch rechtliche Fragen in die Richtung. Ja, also ich glaube, das wäre es so im Großen und Ganzen, was so am häufigsten kommt. Es sind manchmal auch psychologische Themen, die dann aber tatsächlich gar nicht in unseren Bereich fallen, wo wir dann viel weiterleiten müssen. Ja.
Cybermobbing ist ein Thema, was am Ende dann die ganze Familie betrifft, auch wenn es zunächst erstmal in Anführungszeichen nur die Kinder angeht. Und wir stellten ganz häufig fest, dass die Eltern, von Großeltern ganz zu schweigen, gar nicht erfahren, was da abläuft, was da abgeht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Eltern und Kinder zusammenzuführen? Frau Wrübehans, ich weiß, in Ihrer Beratung bei der Diakonie ist das auch ein Thema. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was hilft, um die zusammenzuführen?
Naja, wir arbeiten unterschiedlich. Erziehungs- und Familienberatung bedeutet ja, dass man erstmal schaut, welches Problem hat die Familie, und die kommen ja oftmals im Einzelkontakt, erst immer die Eltern, dass man erstmal guckt, worum geht es, dann kann man die Kinder auch dazu einladen, je nach Alter, aber eben auch in Formaten wie im Elternabend habe ich es erlebt, dass, und das fand ich recht spannend, dass plötzlich Eltern ihre Kinder mitgebracht haben. Also zum Thema Medien in der Grundschule habe ich einen Elternabend angeboten, und einen Tag vorher bekam ich einen Anruf, da werden 10 Kinder mit dabei sein, 4. Klasse. Dachte ich, na, gucke ich mal, was passiert. Und das war hochspannend, sodass ich im Nachhinein überlegt habe, eigentlich wäre das gut, das öfter so zu machen und nicht nur mit den Eltern zu machen, war eher aus Zufall passiert. Die Kinder waren dabei, sie konnten ihre Eltern aufklären, sie konnten mit den Eltern ganz viele Dinge besprechen. Die Eltern kriegten solche Augen, wussten überhaupt nicht, was ihre Kinder alles wissen, auch wo die sich bedroht fühlten, was da alles gerade im Gange war. Also es saßen wirklich ziemlich unwissende Eltern vor kompetenten Kindern. Das drehte sich plötzlich, das Bild, und ja, und ich dachte, das hat für alle, hatte ich so das Gefühl, ganz, ganz viel gebracht, das direkt von diesen Kindern zu erfahren. Und das nutzen wir natürlich auch in der Einzelberatung, also dann direkt eben auch ganze Familien einzuladen. Also ich kann das Setting freigestalten, je nachdem, wie ich gucke, was braucht die Familie oder was gucken wir, was erarbeiten wir mit den Eltern, worum geht's, welche Themen sind es, und die Personen können dann an einen Tisch kommen.
Also Generationen zusammenführen und vor allen Dingen Eltern und Kinder zusammenführen. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, Frau Schlör, bei den Eltern diese verbreitete Einteilung in gutes Digitales und schlechtes Digitales, und das meiste Digital ist dann im Zweifelfall, wenn die Kinder das machen, schlecht, das auch irgendwie zu überwinden? Weil das gibt es nach wie vor, diese Einteilung, oder?
Klar, also ja. Ich finde gerade diese intergenerationellen Geschichten, wie Sie das beschrieben haben, das finde ich eine super schöne Anekdote, mit dem, dass da die Kinder mit dazukommen, weil das zeigt einfach, dass da der Bedarf da ist, sich gemeinschaftlich auszutauschen, aber für viele Familien vielleicht auch zu Hause gar nicht so richtig der Raum ist, wo dieser Austausch stattfinden kann, sondern das Potenzial, sowas eben auch in einem moderierten Rahmen zu gestalten, wo man auch vielleicht nicht so schnell in diese Einteilung Gut und Böse kommt und nicht irgendwo Bereiche, die vielleicht zu Hause zementiert sind, dann auch wieder so immer wieder neu zementiert werden, sondern eben durch den Austausch auch so ein Aufeinanderzugehen entstehen kann. Gleichzeitig ist es auch so, dass, das hat jetzt auch die Shell-Jugendstudie wieder gezeigt, ist aber auch bei der FIM-Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Thema, dass es diese großen Konflikte, wie wir sie häufig auch stark im Blick haben, nicht in jeder Familie gibt und auch nicht in jeder Familie so stark ausgelebt werden, sondern es gibt auch viele, viele Familien, in denen wirklich konstruktiv auch diskutiert
wird. Wo sind die Konflikte besonders groß?
Ich denke schon, dass es viel auch tatsächlich, deshalb hatte ich das auch mit drin, bei diesen quantitativen Dingen liegt. Also dieses, wie lange schauen zu dürfen, wie lange spielen zu dürfen, aber eben auch was, also wenn man die Alterskennzeichnungen zum Beispiel anschaut. Also ich glaube, so diese klassischen Kinder- und Jugendmedienschutzthemen, da gibt es natürlich schon viel Zündstoff, was auch manchmal in einer Fremdwahrnehmung liegt, die ganz anders nochmal sich gestaltet. Also dass für viele Eltern einerseits vielleicht dieses, was tut denn meinem Kind gut, ganz stark an diesen Regelungen dann festgemacht wird. Andererseits aber eben auch die Jugendphase mit sich bringt, dass Kinder halt vielleicht auch Dinge mal intensiver ausprobieren, als es jetzt die Eltern eigentlich gern möchten. Deshalb auch der Verweis auf die Medienbiografie, ich glaube, das können wir alle mit unterstreichen. Also das Telefon oder noch heimlich unter der Bettdecke zu lesen, das sind alles Dinge, die wir selbst so auch erlebt haben.
Also mehr Gelassenheit wäre wünschenswert bei Eltern. Und trotzdem, Frau Schulz, kommen die Eltern natürlich da, wo sie Medienberatung kriegen und stellen so die klassische Frage, was so eine klassische Frage, ab wann darf mein Kind ein Handy haben? Und dann antworten sie, was?
Na, ich weiß, was die Eltern hören wollen, sozusagen.
Was wollen die hören und was sagen sie dann?
Na, Eltern, die sich da melden, wollen ja gerne hören, also wollen von mir die Legitimierung hören, dass das erst ab 14, 16 oder so, dass es okay ist, wenn sie das noch nicht erlauben, zum Beispiel, ne? Oder dass ganz wenig Medienzeit, also das sind die typischen Fragen. Ab wann das erste Handy und wie viel Bildschirmzeit am Tag? Das sind, glaube ich, so die schlimmsten Konfliktherde, so neben Geld ausgeben für In-App-Games und In-App-Käufe. Das ist so Punkt 3. Also das ist schwer zu beantworten. Man kann sich da trotzdem immer finden, also wir haben uns da so ein bisschen was zurechtgelegt, was ganz gut funktioniert. Aber mir ist es immer wichtig, da nicht die Eltern rauszunehmen. Ne? Also nicht, dass man immer nur sagt, so das Kind will das jetzt und was soll ich denn machen? Die Eltern sind Teil dieses Beziehungssystems und gehören damit dazu. Ne? Und wenn die Eltern sozusagen mehr oder weniger dauerhaft einen Bildschirm vorm Gesicht haben oder am Smartphone was machen aus vermeintlich wichtigen beruflichen Gründen, das sind ja unsere Argumente, dann gucken die Kinder sich das natürlich ab und halten das für genauso wichtig. Und man muss es quasi als Familie schaffen, deswegen ist das auch so schön, so Veranstaltungen gemeinsam zu haben, also Richtlinien, Routinen, wie auch immer zu finden, die für alle gelten, egal wie wichtig beruflich oder wie sage ich mal, vermeintlich unwichtig das bei den Kindern zu sein scheint.
Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, wenn die Eltern also festgelegt haben mit den Kindern, wir sind jetzt im Urlaub und nachmittags von 13 bis 17 Uhr bleibt das Handy aus, dann bleibt es auch tatsächlich für alle aus, dann darf auch die Mama nicht gucken, wie das Wetter auf dem Rennsteig morgen wird, um schon mal zu überlegen, wie man sich anzieht, das scheidet dann auch aus.
Das ist ein Versuch wert, also man kann es ja mal versuchen. Ich finde, man muss sich immer als Familie auch Dinge zurechtlegen, die machbar sind. Ne? Wenn man jetzt sagt, wir als Familie verzichten jetzt mal ein halbes Jahr auf unsere Smartphones, wahrscheinlich wird das nichts. Aber man kann ja sagen, also immer sonntags, immer samstags, in einer bestimmten Zeit oder jeden Abend bei der Mahlzeit reden wir miteinander und tun die Dinger weg und auf stumm sozusagen und in den Flugmodus. Das ist für alle hart, auch für die Eltern. Mhm. Aber wenn man das mal geschafft hat, sich so eine medienfreie Zeit zu schaufeln, weil es diese Auszeiten ja so nicht mehr gibt, finde ich, stellt sich da ja immer ein sehr zufriedenstellendes Gefühl ein für alle. Und die Kinder merken, dass sie sozusagen, also dass das für alle gilt und tragen das auch viel mehr mit, als wenn sie merken, ich kriege hier eine Regel aufgebrummt, die soll aber nur für mich gelten und für alle anderen nicht. Und dann diskutieren die natürlich. Mhm.
Nichtsdestotrotz, Stichwort Doing Family, geht es immer auch um Sensibilität und Reflexion bei den Eltern. Was macht denn mein Kind da eigentlich? Nicht nur, dass es still in der Ecke sitzt, sondern wo ist es da gerade unterwegs? Stimmt eigentlich die Beobachtung, dass Männer eher dazu neigen, da etwas nachlässig zu sein? Motto, naja, die spielt ja da ruhig. Und dass Frauen da sensibler und aufmerksamer sind und genauer hingucken? Wie ist sozusagen Ihre Wahrnehmung?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann nur sagen, ich kann es gar nicht so beantworten, ich kann nur sagen, dass die Elternfragen, die bei Schau hin eintrudeln, überwiegend von Frauen gestellt werden. Also die uns überwiegend schreiben, sind Mütter. Man könnte jetzt daraus schlussfolgern, in Erziehungsfragen sind eher noch immer Frauen zuständig. Kann aber auch sein, die haben das zu Hause sozusagen schon miteinander verhandelt. Der Impuls kam vielleicht vom Vater, aber die Frau soll es jetzt sozusagen schreiben. Also,
was Sie nicht mitgekriegt haben, da haben schon zwei Diskutanten sofort auch nach dem Mikrofon gegriffen. Frau Hein, was sagt Ihre Beobachtung?
Naja, die Beobachtung in den Elternabenden ist schon so, dass mehrfach die Mütter an dem Thema dran sind und sich da unsicher fühlen und die Väter sich eigentlich sicher fühlen, weil sie denken, sie haben dieses technische Verständnis mehr. Und das ist das, was wir auch immer versuchen oder wo wir versuchen, die Nuss zu knacken. Also nur weil ich weiß, wie der Computer funktioniert oder wie die Smartphones funktionieren, wie Apps funktionieren, habe ich noch nicht diese Reflexion von dem, was mein Kind vielleicht dort auch macht oder dieses, was ich dem Kind eigentlich vermitteln muss. Und das ist, glaube ich, die Beantwortung dafür, dass Männer sich, glaube ich, da einfach ein bisschen, aber das ist nur meine eigene Wahrnehmung.
Das ist aber schon die zweite mit so einer Wahrnehmung. Wenn jetzt Frau Wiebrandt Ihre Wahrnehmung vielleicht noch mal ergänzend dazu tun würde.
Ich kann leider auch.
Ja, Sie sind gleich dran.
Ich kann leider nichts Gegenteiliges sagen. Also ich erlebe natürlich auch Männer, die manchmal total begrenzen wollen. Aber in der Mehrzahl erlebe ich Männer direkt in der Beratung. Ich lade also auch die Väter immer mit ein. Und wenn die auch nicht da sind, rufe ich die oft an und sage, zu jedem Kind gehört ja auch irgendwie Mutter und Vater. Und hätten sie nicht Lust auch zu kommen, so kenne ich bloß eine Seite. Und dann erlebe ich wirklich Dinge, wo ich manchmal denke, da falle ich vom Stuhl. Also und das wirklich da, guckt nur Trickfilme. Und früher habe ich mich beruhigen lassen, jetzt frage ich nach. Und das ist dann Simpson und Family Guide. Und solche Formate, und dass es da kein Gefühl zu geben scheint, was für Kinder auch bedrohlich und gefährlich ist, da habe ich manchmal das Gefühl, dass Männer da eine ganz andere Hemmschwelle haben. Auch in dem, was sie vielleicht selber gucken und Frauen da vielleicht selber ja auch solche Dinge nicht so sehr gucken, obwohl ich auch Frauen kenne, die Horrorfilme gucken, ja, so. Merke ich schon häufiger, dass es da ein Thema ist und vor allen Dingen zwischen den Eltern erlebe ich das häufig, dass Mütter sich anmelden und erstmal ihr Bewusstsein beim Partner schaffen müssen, bestimmte Dinge zu sperren, auszustellen und da überhaupt ganz viele Familien- und elterliche Konflikte, ich mache viel Paarberatung, entstehen auch über dieses Thema, dass die sich gar nicht einig werden darin. Und da das Thema sehr stark.
Ja, da stützen Sie aber schon die These, wenn Sie sagen, dass Männer die sechsjährigen Family Guy gucken lassen, auch wenn die noch nicht wirklich ein Verständnis für Ironie haben.
Aber sie sind erreichbar. Also das erlebe ich auch. Also ja. Es ist wirklich etwas, dass sie noch nicht drüber nachgedacht haben. Das heißt aber nicht, wenn man das mal in den Raum wirft, dann kann man gut diskutieren und dann merke ich, dann passiert auch etwas und dann sind sie auch interessiert, warum ich das denn denke, dass das nichts für Kinder ist und weshalb und dass ich das erkläre, was eben ein Kind braucht, welches Alters und was für seelische, gesunde Aufwachsen nötig ist und da merke ich, da sind sie dann auch erreichbar. Es ist eher etwas, vielleicht darüber noch gar nicht nachgedacht oder sich damit beschäftigt zu haben, weil einfach dieses Technische so im Vordergrund steht, das erlebe ich auch so.
Also das ist ja immerhin schon mal hoffnungsvoll, dass Männer erreichbar sind dafür. Sie hatten sich gemeldet. Ja, wir haben ein Saalmikrofon.
Also Jungs kommunizieren anders als Mädchen. Ja, das ist ja bekannt. Zu Mädchen kann man sagen, lass uns mal reden, hier. Jungs tun das eher beiläufig. Also die kommunizieren im Tun. Und das ist schon mal wichtig, glaube ich, im Blick zu behalten. Und ich würde dieses Wort Medienkultur auch gerne noch ein bisschen ausdehnen und vielleicht noch grundlegender sagen, vielleicht sprechen wir eher von Beziehungskultur. Und ich glaube, das ist das, was sich auf die Medien eben auswirkt. Ich kann ja nur das verwenden für meine Beziehung, wenn ich eine gewisse Grundüberzeugung oder eine Haltung dazu habe. Und dass das Telefon nicht auf den Esstisch gehört, solche Regelungen, Quantität, haben Sie gesagt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und Männer verstehen, ich kenne keinen Mann, der einen Computer erklären kann im Übrigen. Ja? Also der weiß, wie ein Computer funktioniert oder ein Smartphone. Ich glaube, da gibt es nicht so eine irrsinnigen Unterschiede. Die Urteilskraft, glaube ich, also dieses Ethische, was auch vorher im Panel schon mal diskutiert wurde, zu stärken, herauszubilden, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn letztendlich ist die Nutzung von Medien oder die Öffnung des Internets ist ja wie, wenn wir die Kinder daran lassen, wie trinken aus dem Feuerwehrschlauch und wie Autofahren ohne Bremse. Also wenn man das nicht bildet, wenn man das nicht unbedingt reglementiert, sondern durch Bildung vor allem ausbreitet, dann funktioniert das eben nicht. Und dann kann ich viel reden, dann kann ich viel reglementieren und dann wird es nichts. Und es klang auch an, dass Kinder die Grenzen auch sprengen. Jetzt könnten wir natürlich so ein Track-Tool in die Zahnspange einbauen. Früher waren auch wir, das war ein ganz wichtiger Bildungs- und Entwicklungsprozess, Grenzen auszudehnen und auch dafür Verantwortung zu übernehmen und zu spüren. Und ich glaube, da bin ich wieder bei dem Begriff Urteilskraft, Deutungskompetenz, zu spüren, ist das noch richtig und dafür auch gerade zu stehen. Also diese Frage der Haltung, der Beziehung und daran schließt sich dann Vertrauen und auch Kommunikation, was eben über Quizduell hinausgeht. Dankeschön.
Danke für Ihren Diskussionsbeitrag. Ich würde auch noch mal auf den Gedanken zurückkommen, bei dem wir gerade waren, Eltern und ihre Mitarbeit, das gemeinsame Agieren mit Kindern. Henrietta, gern noch mal auf das Projekt U-Port, auch im Sinne von Werbung machen für dieses Projekt. Da melden sich Jugendliche, die mit dem, was sie bewegt, zu Hause niemand finden, der ihnen Antwort gibt, der sie unterstützt? Ist das sozusagen so ein Ansatz bei euch?
Der Großteil. Also ich glaube, es ist viel nicht nur das Ding, dass man zu Hause nicht Antworten bekommt auf seine Fragen, sondern vielmehr das Problem, dass man sich nicht traut, die Fragen zu stellen. Bei uns ist es so, wir sind eine anonyme Beratung und dementsprechend ist die Hemmschwelle unheimlich niedrig. Und deswegen ist es für die Jugendlichen auch viel einfacher, einfach mit ihren Problemen rauszurücken. Vielen ist es unheimlich peinlich. Also ich habe auch schon Leute erlebt in der Beratung, die gesagt haben, ich brauche Hilfe, ich werde gemobbt, aber bitte berate mich nicht in die Richtung, dass ich zu Lehrern gehen soll oder zu Pädagogen. die können mir nicht helfen, das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass meine Mitschüler das merken. Und das ist unheimlich schlimm, finde ich, weil eigentlich sind genau dafür Lehrer und Pädagogen da. Und ich als Lehramtsstudentin fühle mich da besonders irgendwie noch mit eingebunden. Und ja, es ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Natürlich bekommt man im Alltag auch nicht immer die Antworten auf die Fragen, die man hören will. Ich glaube, vielen Eltern mangelt es oft an Expertise und die machen sich auch viel Sorgen einfach und sind vielleicht noch nicht in der Richtung informiert, wie es vielleicht sein sollte. Und ich merke das auch in der Beratung, da kommen auch viele Eltern, vorrangig Mütter, möchte ich nochmal auf das Thema zu den Geschlechtern kommen, oder Lehrerinnen, die eben auch für ihre Klassen, für ihre Kinder nachfragen und eben auch sich Sorgen machen und Nachfragen stellen und sich informieren wollen.
Wir wollen vielleicht gleich mal beim Thema Eltern stärken, Eltern erreichen bleiben, aber nochmal zurück, weil ich glaube, die Frage haben jetzt viele im Raum. Wenn da jemand anruft und sagt, aber bitte gib mir jetzt nicht die Antwort, geh zu deinem Klassenlehrer, sprich mit deinen Eltern. Was gibt's denn dann für Strategien, die Youport empfiehlt? Weil Mobbing ist ein großes gesellschaftliches Problem bei Kindern und Jugendlichen.
Also zunächst mal, um Sie nochmal zu korrigieren, bei uns wird nicht angerufen. Wir sind eine E-Mail-Beratung sozusagen. Okay. Beziehungsweise es ist auch keine E-Mail.
Aber es ist ein bundesweites Angebot.
Ja. Genau, es ist ein bundesweites Angebot. Man loggt sich über ein Formular ein und das ist auch völlig ohne irgendwelche Daten. Man muss gar nichts angeben prinzipiell. Genau. Ich glaube, ich habe gerade den Faden verloren.
Wenn ihr dann ganz konkret ratet und jemand sagt, ich will aber nicht mit den Lehrern in der Schule reden und auch nicht mit meinen Eltern oder älteren Geschwistern, wie kann denn so eine Strategie aussehen?
Genau. Ich glaube, das Wichtigste, was ich da noch immer mache, ist, die Schüler vor allem zu bestärken. Also zu sagen, das sollte dir nicht peinlich sein. Das ist etwas, was jedem passieren kann und das müssen wir uns alle mal bewusst machen. Mobbing ist nicht die Schuld des Opfers und wir sollten auch nicht jemanden dafür in diese Position stellen, dass sie sich diese Person schämen muss. Denn das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Man ist nicht schwach, weil man gemobbt wird, sondern im Gegenteil, wenn man sich Hilfe sucht, ist man ganz stark. Und das muss man irgendwie bestärken, weil es gibt keinen Weg, der daran vorbeiführt, an Eltern, an Lehrer, an Pädagogen sich zu wenden. Es gibt keine Strategie. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, den Schülern zu zeigen, du stehst nicht alleine da. Wir bestärken dich. Du hast bestimmt Freunde, die dich bestärken können. Such dir Leute, die hinter dir stehen und wende dich zunächst an Leute, von denen du keine Angst hast, dass sie dich bewerten. Denn das ist irgendwo das Wichtigste in unserer Beratung, das vorurteilsfrei zu machen und keine Wertung abzugeben.
Wir haben hier, seit wir zusammensitzen, über Familien geredet, die gemeinsam digital interagieren. Wir haben über engagierte Eltern geredet, über Mütter, die weitaus stärker als Väter Hilfe suchen. Und daraus hört man natürlich schon, es gibt auch eine Ganzahl Eltern, die man nicht erreicht. Wie ist das, wenn Sie in der Diakonie unterwegs sind und in Klassen sind oder in Kindertagesstätten? Ist es da auch so? Teil der Eltern kommt gar nicht?
Immer so, gehört zum Geschäft und finden alle Beteiligten ärgerlich, kennen glaube ich alle, dass es dann immer so heißt, ich würde es so nicht ausdrücken, aber die Lehrer sagen dann oft, die es am meisten nötig hatten, die sind wieder nicht da. Aber ich finde, auch die Eltern, die kommen, haben Fragen und das ist total okay, aber trotzdem einen großen Teil der Eltern erreichen wir nicht, aber es gibt ja auch andere Gruppen, war letztens über in einer Gruppe wir haben so eine von der katholischen Kirche, Netzwerk Leben und die haben so eine Gruppe von ganz einfachen Frauen mit vielen psychischen Problemen und deren Kinder. Und da ich früher über die Schwangerenberatung viel mit denen gearbeitet habe, haben die mich eingeladen zu dem Kreis. Und dann hatte ich diese Eltern. Also man muss dann Wege suchen, wie man auch an diese Eltern einfach rankommt über andere Kontakte, die man hat und die man kennt. Ich mache das ja schon sehr lange und von daher, aber es ist schwierig, einen bestimmten Teil der Eltern wirklich zu erreichen. Das müssen wir uns nichts vormachen, das ist so.
Als Frau Wiebern das gerade gesagt hat, gab es Nicken, so dieser Lehrersatz, die es am nötigsten hätten, kommen nicht. Und Frau Schleuer, immer wenn Medienpädagogen zusammenkommen, auch hier bei der Tagung, ist das natürlich auch ein Thema. Müssen wir uns damit abfinden oder gibt es irgendwie neue Rezepte? Haben Sie was Neues?
Also ich finde es ganz wichtig, dass man auch hier irgendwie nochmal so ein bisschen die Perspektive vielleicht auch ändert auf den Gegenstand. Also es gab mal eine ganz spannende Studie in Bayern, die quasi sich mit in Anführungszeichen schwer erreichbaren Eltern befasst hat. Jetzt nicht medienspezifisch, sondern einfach bezüglich Elternarbeit ganz allgemein gesprochen. Und die ist der Sache nachgegangen, warum Eltern nicht Elternangebote wie Elternabende und so weiter aufsuchen. Und da kam sehr häufig einfach auch als Antwort die eigene negative Bildungsbiografie, die Ansprache, das Empfinden selbst nicht kompetent zu sein, also auch eine Scham einfach in der Elterngruppe. Ich hatte das selbst bei einem Elternabend, als eine Mutter eigentlich, finde ich, einen ganz tollen Beitrag gebracht hat und gesagt hat, ja, und sie spielen Wii und sie haben da getanzt und das war total klasse für die Familie. Und dann war die Mutter auf der Gegenseite, die dann sagte, ja gut, aber also zum Beispiel Tennis, sowas kann man ja auch wirklich dann auf dem Platz spielen. Und das ist für mich immer noch so dieses Sinnbild, wo ich gedacht habe, na klar, also dass da verschiedene Eltern sagen, dem setze ich mich gar nicht aus, kann ich nachvollziehen. Oder aber auch strukturelle Voraussetzungen. Wir haben viele alleinerziehende Eltern, die vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Kinder dann in eine Kinderbetreuung zu bringen. Da finde ich solche Ideen, ja, den Elternabend vielleicht vorzuziehen oder überhaupt nicht direkt nur Elternabende anzubieten, sondern das Ganze vielleicht an einem Schulfest anzugliedern, einen Nachmittag draus zu machen, das Ganze auch so auszuschreiben, dass es eben nicht das Defizit oder das Problem in den Vordergrund rückt, sondern eben wirklich eher nach den Ressourcen, nach den Möglichkeiten fragt, auch im Titel und in der Ansprache, finde ich wesentlich wichtiger. Also oft liegt es vielleicht auch an uns, dass die Eltern nicht kommen, die es vielleicht selber auch sagen, ich hätte es nötig, dahin zu gehen. Also wo exkludieren wir und wo können wir da die Eltern einfach auch selber noch mal stärker mit ins Boot holen?
Also kritisch auch mal selber nachdenken über die Ansprache, die da getroffen wird. Und Sie haben so beiläufig gesagt, da gab es dieses Beispiel, da wurde übers gemeinsam Spielen gesprochen. Sie hatten das auch sehr schön in der Familiengeschichte. Da haben auch unterschiedliche Generationen mit der Wii gespielt. In meiner Beobachtung ist es so, dass das selten passiert, dass Eltern mit den Kindern sozusagen das gemeinsame Spielen praktizieren. Frau Schulz, ist das vielleicht auch eine Variante, dass man sagt, naja, dann spielt doch mal Fortnite mit euren Kindern und seid nicht nur genervt, dass die stundenlang Fortnite spielen, sondern spielt mit denen und dann werdet ihr erst mal feststellen, dass das gar nicht so einfach ist und vielleicht lernt man da auch was voneinander?
Also man kann sich das als Eltern strategisch sozusagen zunutze machen und mal mitspielen. Also das sagen wir sowieso immer von Schau hin. Ich glaube, das sagen alle, die medienpädagogisch unterwegs sind. Das, worüber man urteilt und streitet in der Familie, quasi erstmal also mitzuerleben und mitzumachen und sich darauf einzulassen, dann hat man immer erstmal einen guten Zugang, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und kriegt viel besser ein Gefühl dafür, ob das jetzt tatsächlich so dramatisch ist oder was die eigentlichen Ecken und Kanten vielleicht an diesem Medienangebot wie auch immer sind. Also mitspielen, mitmachen, mit eintauchen ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr guter Weg. Natürlich hat sowas auch Grenzen, wenn man sagt, mein Kind möchte jetzt, also ist 14 Jahre alt, möchte ein Spiel, was vielleicht ab 18 ist, dann würde ich das vielleicht jetzt nicht erstmal eine Weile ausprobieren, um dann zu sagen, das geht überhaupt nicht. Also das muss ich schon in so einer Zone von, also wir denken zusammen drüber nach, ob das okay wäre und wenn ja, in welchem Rahmen. Aber das ist, auf jeden Fall sind die Kinder sehr dankbar. Sowohl in schulischen Kontexten als auch, sage ich mal, in der freien Kinder- und Jugendarbeit als auch zu Hause. Wenn man sagt, jetzt erzähl mir doch mal, was dich begeistert. Ich nehme dich mal ernst. Das hat ja nichts nur mit Medien zu tun. Also wie wir das gerade schon gehört haben, hat ja was mit genereller Familienkultur und Beziehungsarbeit zu tun. Ich nehme dich mit deinem Thema und dem, was dir gerade das Allerwichtigste auf der Welt ist, ernst. Und lass mich mal drauf ein und spreche dann mit dir. Dann haben die Kinder einen ganz anderen Zugang auch zu dem, was ich als Mutter oder Vater argumentiere.
Ich nehme dich ernst, ich achte dich, Freund, aus Ihrer Sicht. Wie wichtig ist das? Welches Potenzial steckt da drin im gemeinsamen Spielen?
Also ich glaube, es ist unumstritten, dass wir das brauchen, dass wir die Sichtweise der Kinder auch verstehen wollen oder auch müssen in dem Sinne. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt zurückgehen, wie erreichen wir Eltern, weil das wirklich der Punkt ist, wo wir immer wieder vor der Herausforderung stehen, wie schaffen wir das, wie erreichen wir Eltern. Es gibt zum einen unzählige medienpädagogische Informationsmaterialien, es gibt wahnsinnig viele Flyer, es gibt unzählige viele Elternabende, Ansprechpartner vor Ort. Trotzdem haben wir das Problem, dass wir die Eltern nicht alle erreichen. Ich glaube, wir können uns auch davon verabschieden, dass wir alle erreichen. Trotzdem der Aspekt nochmal, Ich habe jetzt das erste Mal erlebt, dass ein Arbeitgeber einen Elternabend oder eine Elternveranstaltung einberufen hat zum Thema Medienerziehung. Also ich glaube, dass das auch im Sinne von 2019 nochmal ein neues Modell sein kann. Das, was ja Eltern oft spiegeln, ist, wir sind total überfordert. Wir haben einen ganz vollen Tagesplan. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir alles unterkriegen sollen. Warum nicht einfach mal die Schiene gehen? Ja? Also, dass der Arbeitgeber einfach mal 1,5 Stunden freischaufelt. Da wurde das bezahlt. Da gab es dann die 1,5 Stunden für die Eltern. Da musste keiner sich drum kümmern, dass das Kind irgendwo untergebracht wird. Und das ist meines Erachtens ein wirklich guter Ansatz gewesen. Und ein anderer guter Ansatz ist auch immer noch mal, über die Einrichtung zu gehen, mit den Kindern im Vormittagsbereich vielleicht irgendwas an einem Produkt erarbeiten. Wir haben das zum Beispiel ausprobiert, indem wir das Thema Medienpause nochmal mit aufgegriffen haben, haben mit den Kindern kleine Handygaragen gebastelt, die Eltern danach eingeladen, um dann nochmal eine weitere Handygarage zu basteln. Damit kriegt man dann wieder beide zusammen. Und wenn man beide zusammen hat, funktioniert auch dieses Gespräch wieder. Aber ich glaube, dass der Punkt von Eltern sind gefühlt im Zeitmangel, sind im Druck und um welche Themen soll ich mich noch alles kümmern? Das ist so die Wahrnehmung, die ich aus Elternsicht nochmal spiegeln möchte.
Und das Erste, was Sie gesagt haben, wer heute Morgen bei der Auftaktdiskussion war und das Balkendiagramm aufploppte, wer hat eigentlich eine wer trägt eigentlich mit Verantwortung für die ethische Begleitung des digitalen Wandels? Da war unten der kürzeste Balken, glaube ich, 8% Wirtschaft. Und Wirtschaft ist eben auch Arbeitgeber. Lassen wir Arbeitgeber und Wirtschaft einfach zu oft aus dem Blick, indem wir über Schule reden, über Medienpädagogik, über Eltern. Also ist nicht in Zeiten dieses Wandels auch der Arbeitgeber, egal ob es der öffentliche Dienst ist oder ein großer privater Arbeitgeber, auch irgendwie gehalten, sich da zu beteiligen und nicht nur um Transparenz und Datenschutz in der eigenen Firma sich zu kümmern?
Sie gucken mich jetzt so an, deshalb fühle ich mich jetzt ein bisschen angesprochen.
Nein.
Das ist vielleicht, weil ich mal Medienwirtschaft studiert habe, das habe ich dem Herrn Ulrich schon verraten. Ja, klar, natürlich. Also ich glaube, die ganze Gesellschaft ist gefragt. Also das finde ich immer irgendwie so unglaublich wichtig, dass wir immer über die Gesellschaft reden, anstelle uns selbst so als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Und von dem her denke ich auf alle Fälle, das finde ich jetzt spannend, weil heute Morgen war ich noch im Zug, aber dass diese Einschätzung doch so gering ist. Ich kenne das Modell auch bei uns, ein großer Konzern in Stuttgart. Ich sage jetzt nicht welcher. Nein, anders. Aber ich mache jetzt hier keine Werbung. Ich komme gerade aus dem Influencer-Panel und Werbung-Panel. Hat tatsächlich die Schiene auch gefahren, vormittags. Und das war eine super Sache. Da waren ganz viele anwesend. Und von dem her kann ich das nur unterstützen. Ich denke, dass das auch bei Auszubildenden eine wichtige Rolle spielt. Gerade auch im jungen Erwachsenenalter, wo vielleicht tatsächlich Thema Kinder-, Jugend-, Medienschutz und so weiter eigentlich auch nicht mehr zieht und auch natürlich nicht mehr ziehen sollte, sondern da einfach auch mehr Freiheit da ist, aber trotzdem einfach gerade junge Erwachsene auch sagen, ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen allein mit der Thematik. Also von dem her ein klares Ja von meiner Seite.
Frau Wiebrandt, Sie haben das Mikrofon ergriffen.
Ja, das möchte ich unterstützen, weil also ich erlebe die Überforderung eben von Familien. Wenn das alles bei den Familien landet, was sie noch alles leisten sollen, die können sich abends oft gar nicht, ist gar nicht der böse Wille, dass sie nicht kommen, sondern sie haben gar nicht die Möglichkeit, sich abends zum Elternabend aufzumachen. Und ich habe da schon auch einen anderen Blick da drauf. Und Eltern arbeiten in Schichten und irgendjemand muss beim Kind sein. Und es geht oft gar nicht. Deswegen muss man auch andere Formate finden. Und in der Einzelberatung habe ich ja auch die Eltern. Da habe ich sie ja alle durch die Bank, egal. Also Probleme gibt es in allen Familien und da spielt der Bildungsstand überhaupt keine Rolle und da kommen sie alle und da sind sie alle empfänglich für das Thema und sie kommen auch alle mit den Fragen und sie sind auch dann dabei und sehr dankbar für Hilfe, aber ich merke, dass es, wenn man das alles bei den Familien ablehnt und nicht noch andere oder alles in der Schule ablehnt, dass das einfach zu viel ist. Ne? Die Lehrer sagen, was sollen wir denn noch alles machen? Mhm. Die Eltern sagen auch, womit soll ich mich denn noch alles beschäftigen, wenn ich abends von Arbeit komme? Das schaffe ich gar nicht und deswegen braucht es da noch andere Akteure, die auch wirklich Angebote machen, um da auch ein Stück abzunehmen.
Und gesamtgesellschaftlich heißt dann eben tatsächlich auch alle. Ich würde gerne noch mal auf den Gedanken zurückkommen, Eltern ermutigen, gemeinsam zu spielen, angemessene Spiele mit den Kindern. Henrietta, gilt das nicht gleichermaßen auch für Musik? Ist es da nicht auch häufig so, dass Eltern sagen, mach dein Hip-Hop leise, nerv mich nicht, aber was da gehört wird, interessiert die Eltern nicht. Wäre es nicht auch eine Chance, öfter mal im Auto einfach, Bluetooth ist ja da möglich, zu sagen, okay, wir fahren jetzt zu Oma nach Zittau, die erste halbe Stunde darfst du Hip-Hop einspeisen, dann macht Fatih eine halbe Stunde Helene Fischer und dann du wieder eine halbe Stunde Hip-Hop. Passiert sowas schon mal aus Ihrer Wahrnehmung?
Also ich kenne jetzt persönlich aus meinem Umfeld durchaus ein paar Leute, die sagen, dass sie mit der Familie ihren Musikgeschmack versuchen zu teilen und wo die Eltern auch offen sind und sich darauf einstellen, auch gerade beim Autofahren, ist eine sehr gute Chance einfach, weil man sowieso nichts anderes zu tun hat quasi und dementsprechend ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ich finde es auch eine Sache, die man unterstützen sollte durchaus aus Elternsicht, nicht nur Musik, auch Filme, auch Serien. All das, was Kinder eben auch bei Netflix sehen oder bei Amazon Prime, da auch ein bisschen reinzuschauen, aber eben nicht mit diesem Kontrollblick da drauf zu gucken und dem Kind zu vermitteln, ich will jetzt wissen, was du machst, weil ich dir nicht vertraue, sondern vielmehr sich darauf einzustellen, mit dem Kind zu spielen, Musik zu hören, Serien zu gucken, mit diesem Blick, ich interessiere mich für dich und betrachte dich auf gleicher Augenhöhe und ich möchte deine Interessen gerne wahrnehmen und mit dir gemeinsam wahrnehmen, auf jeden Fall.
Also so wie wir es gerade auch hatten, voller Achtung und Respekt den Heranwachsenden gegenüber. Bevor wir jetzt Gefahr laufen, das zu machen, was man ganz schnell bei dem Thema macht, nämlich einen Riesenstapel von Gefahren und was alles passieren kann, hier aufzutürmen, versuchen wir doch eher wieder die Grundstimmung, die auch heute Morgen teilweise schon der Tagung mit auf den Weg gegeben wurde, aufzugreifen, nämlich eher über die Chancen zu reden. Wenn wir über Doing Family reden, dann reden wir inzwischen auch schon vom sogenannten digitalen Kinderzimmer. Das ist ja ein richtiger Begriff inzwischen. Und es ist die Rede von den Chancen, die ein digitales Kinderzimmer bietet. Welche Chancen würden Sie da als allererste mit ins Feld führen beim digitalen Kinderzimmer, Frau Schlör beispielsweise?
Das ist eine schwierige Frage. Klar, bei digitales Kinderzimmer, da ploppt natürlich jetzt erstmal irgendwelche Überwachungspuppen und was weiß ich was alles an Bildern auf. Vielleicht dazu auch schon mal, ich meine, das sind natürlich auch Bilder, die wieder medial erzeugt wurden. Also ich glaube, ganz viele auch Schreckgespenste, die kursieren ja skurrilerweise immer durch die Medien, ja, und werden so an uns herangetragen. Also
die Kamera oben in der Ecke.
Ja, genau, oder die Augen mit Kamera ausgestattet. Ja. Aber ich glaube, was in der Frage ja auch drin steckt, ist ja so dieses Kinderzimmer. Da kriegen ja auch manche dann Schnappatmung, dass dann Kinder und Medien und nicht erst ab dem Grundschulalter und so, das ist so die zweite Assoziation, die ich habe. Und ich glaube einfach, wir müssen anerkennen, dass Lebenswelten einfach Medienwelten sind und dass Kinder von Beginn an mit Medien einfach aufwachsen. Also ich erlebe das jetzt auch mit unserem Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt. Unsere Tochter ist 4 Jahre alt, da kann ich auch darüber lachen, wie behütet ich noch meine Tochter habe mit Medien, langsam an Medien heranführen können. Unser Sohn ist halt, der ist halt dabei, ja, und der will das natürlich, der will da auch mitgucken und so. Also ich glaube, wenn wir einfach auch Dinge stärker annehmen und dann sagen, okay, und jetzt mache ich das Beste aus dieser Situation, dann tut uns das allen auch schon gut. Und das andere ist einfach, dass unsere Aufgabe es ist, Kinder einfach für die Welt von morgen auch vorzubereiten. Und dementsprechend kann ich jetzt ein digitales Kinderzimmer mit irgendwelchen Überwachungspuppen ausstatten oder ich kann einfach sagen, hey, ich gucke, was gibt's denn an tollen Möglichkeiten, wie so ein Makey-Makey oder was gibt's auf dem App-Markt, einfach an spannenden, kreativen Apps, die man auch zusammen nutzen kann, wo einfach auch Kinder selbst zur aktiven Medienakteurinnen
Das wären zum Beispiel, Welche App fällt Ihnen da sofort ein? Ist jetzt keine Werbeveranstaltung?
Genau, ich muss es gut überlegen, was ich sage. Ne? Aber es gibt auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt's wunderbare Dinge. Ne? Ich kann aber auch einfach schon, also es, da muss ich noch dazu sagen, naja, wenn wir jetzt über Apps sprechen, da steht dann ganz häufig ein Eurozeichen dahinter. Also die kostenlosen Apps, die viele Eltern gern hätten, so habe ich es immer viel in der Praxis erlebt. Ja, was gibt's denn da an kostenlosen Apps? Das sind halt nicht immer unbedingt die besten. Und dann muss ich halt vielleicht mal irgendwie 3,50 Euro auf den virtuellen Tisch legen und habe dann aber eben ein Angebot, was mit Qualität punktet und auch mit einem gewissen Kinderschutz. Ich kann aber auch schon ganz viel mit der Foto-App machen und mit meinen Kindern da einfach kreativ sein oder mit Sprachaufnahmen arbeiten. Ich kann kleine Stop-Motion-Filme drehen, jetzt kommt wieder Weihnachten. Ich kann die Krippenfiguren zur Krippe wandern lassen oder so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die auch ganz niedrigschwellig möglich sind und die alle vielleicht in so ein digitales Kinderzimmer gehören könnten.
Das heißt, bestimmte Kulturtechniken, innerfamiliäre Kulturtechniken, Frau Schulz, ändern sich jetzt auch. Also wenn eben seltener das Brettspiel von früher gemacht wird und zwei Generationen sich mit den digitalen Endgeräten jeder in seine Ecke zurückziehen und vor sich hin mobeln, man könnte durchaus digital auch zusammenkommen, weil es anstelle des alten Brettspiels auch diverse Apps und digitale Möglichkeiten gibt, zusammenzuspielen. Wird das dann eigentlich auch schon ausreichend gemacht? Frage ich deshalb, weil ich habe neulich im Zug mal total gestaunt, war ein Vater mit seinem Sohn, die spielten auf dem Tablet stundenlang im ICE-Spiel und ich dachte, Donnerwetter, zwei, die miteinander spielen und nicht jeder in einer digitalen Isolation sind.
Genau, also das ist zum Beispiel so eine Chance, dass man nicht mehr sagt, sich mit Medien zu beschäftigen, heißt im dunklen Kellerloch zu sitzen und alleine zu sitzen. Also sehr, sehr viele Medienangebote bieten immer die Möglichkeit von Vernetzung, um das jetzt mal positiv zu betrachten. Das hat natürlich auch Ecken und Kanten, aber man kann gemeinsam mit anderen gegen andere zum Beispiel spielen, sich austauschen. Und ich finde immer gut zu sagen, es verändert sich was in unserer Kommunikation, weil wir die digitalen Medien nutzen. Also das ist, glaube ich, hier auch der Konsens für alle. Die Medien sind ja nicht gekommen und haben jetzt alles gemacht, sondern wir machen ja was mit denen. Würden wir das alle nicht so gut finden und alle nicht wollen, gäbe es die Dinger ja gar nicht. Ne? Also ich finde immer so, diese bösen Medien, das funktioniert ja eben nicht. Und wenn Sie die Potenziale ansprechen, dann finde ich auch wichtig zu sagen, man macht nicht so ein Entweder-Oder auf. Ne? Also das hört man ganz oft auch so, wenn man mit Pädagogen, mit Erzieherinnen, mit Lehrerinnen arbeitet, dieses, also wir gehen nach wie vor am liebsten in den Wald. Das ist so, finde ich immer, das aller, also dann ist, bin ich immer, muss ich immer kurz bis 10 zählen, weil es ja irgendwie, also es geht ja nicht darum, dass man ab jetzt den Wald abschafft und sozusagen nur noch durch den virtuellen Wald geht, dass es immer noch wichtig ist und dass, also ich glaube, wir befinden uns gesellschaftlich gerade insgesamt in so einem Umbruch. Alles ist irgendwie in Bewegung, aufgewirbelt, Gesetze reichen nicht mehr ganz aus, alle pädagogischen Berufe müssen gucken, wo ist denn das bei uns in der Ausbildung verankert eigentlich? Die Medienthemen sind ja nicht verankert, beim Lehrer, beim Erzieher, bei Psychologen, Pädagogen. Also insgesamt ist da, sage ich mal, so eine Decke aufgebrochen und es justiert sich ganz viel. Ich würde immer dafür plädieren, das erstmal positiv und entspannt zu sehen. Mhm. Und ich glaube, Deutschland oder insgesamt in unserem Land gibt es eine große Aufmerksamkeit. Mhm. Sowohl in gesetzlicher Hinsicht als auch pädagogisch, jetzt in der Schule mit dem Digitalpakt. Also ich denke, wenn man sich jetzt vielleicht in 5, 10 Jahren zusammensetzt, sind mehr Pfade da auch etabliert, auch in puncto Elternarbeit.
Ja, und die Diskussion, also weil Sie so schön gesagt haben, alles wird aufgewirbelt, alles staubt auseinander. Die Diskussion, wie wir sie heute Vormittag auch erlebt haben, als Professor Iske, der Erziehungswissenschaftler von der Uni Magdeburg, gesagt hat, das ist das alte Thema. Im Moment noch soll es ein Fach Medienkunde geben oder soll auch im Biologieunterricht Medienkompetenz eine Rolle spielen, Datenschutz eine Rolle spielen. Ich vermute mal, Henriette, wenn Sie dann 15 Jahre ist ja angesprochen worden, wenn Sie in 15 Jahren Schulleiterin sind in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, dann wird es die Diskussion vielleicht gar nicht mehr geben. Dann zieht sich das wirklich überall durch und ist selbstverständlich in allen Bereichen. Können wir davon ausgehen?
Also ich würde es ehrlich gesagt hoffen. Ich vermute allerdings nicht, dass es 15 Jahre sind. Ich denke, es wird doch länger dauern. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen vom Lehramtsstudium. Und ich meine, ich kann jetzt nur für meine Universität sprechen. Ich studiere an der Universität Leipzig. Und Medienpädagogik ist leider kein Teil der Ausbildung für Lehrer. Es ist auch leider immer noch kein Teil vom Lehrplan. Also es kommt durchaus vor, es wird angesprochen, aber es ist kein essentieller Teil. Der Lehrplan ist ja nun auch so aufgestückelt, dass es Teile gibt, die definitiv durchgenommen werden müssen. Und dann gibt es eben optionale Teile, die geschehen dürfen. Und das ist das Problem. Und gerade in meinen Fächern, wenn ich schaue, ich unterrichte Deutsch, Ethik und Sozialkunde, das sind Fächer, wo das durchaus thematisiert werden muss. Ethik ist so ein Fach, Sozialkunde ist so ein Fach, wo man drüber reden könnte. Und ich sehe es eben leider in 15 Jahren nicht kommen, dass wir entweder ein Fach haben, in dem das ganz einzeln thematisiert wird, oder dass es leider auch in die Lehrpläne aufgenommen wird. Das sehe ich aktuell nicht kommen.
Ich glaube, da fällt manchen, die jetzt nicht gerade in Leipzig Lehramt studieren, ein bisschen die Kinnlade runter. Und man fragt sich 2019, Frau Hein, wie kann sowas sein? Okay, Sie sind nicht vom Bildungsministerium, sondern Ihre Servicestelle wird vom Magdeburger Sozialministerium getragen.
Genau, getragen. Ganz spannend ist, dass Sie die Diskussion schon seit geführt 2009, 2010 miterlebe, brauchen wir ein Fach oder brauchen wir kein Fach? Auch nochmal die Frage immer miterlebt habe, wie integrieren wir das in die Lehrerausbildung? Und ich kann definitiv sagen, ich habe erst gestern die ganzen Lehrpläne oder die Kompetenzmodelle mit durchgeschaut. Es ist in den Lehrplänen in Sachsen-Anhalt Thema. Es ist Thema, es ist kompetenzorientiert, es ist in jedem Fach irgendwie mit drin, es muss nur einfach gemacht werden. Und wenn man mal Lehrkräfte fragt, haben wir welche hier im Raum? Kennen Sie die neuen Kompetenzmodelle oder Lehrpläne, Fachlehrpläne? Okay. Frisch ausgedruckt, okay. Und auch schon für die Fächer abgehakt? Okay. Also das ist halt, das muss man auch einfach dann machen, ja. Also man muss es machen. Die Frage ist natürlich immer, ich verstehe auch den Hintergrund da, was sollen wir als Lehrkräfte noch alles vermitteln, welche Kompetenzmodelle kommen da noch dazu, welche Wissensaspekte müssen wir da noch mit reinbringen, aber es ist im Lehrplan mit verankert und wenn das sozusagen gut durchgeführt werden würde, dann würden wir das fast in jedem Fach mit integriert haben. Ich habe jetzt mal für das Beispiel Cybermobbing, also in welchen Lehrplänen oder Fächern wird das mit thematisiert? Da sind wir in Klasse 4, in Klasse 6, in Klasse 8 und in Klasse 9 mit unterwegs. Also das heißt, es ist immer alles mit drin. Es muss bloß fest verankert in die Lehrerausbildung. Und da ist der Haken.
Also ich hätte jetzt beinahe gesagt, Henriette, ist das schon eine zufriedenstellende Auskunft? Wollen Sie auf der Stelle Lehrerin in Sachsen-Anhalt werden oder fehlt da trotzdem noch ein Bindeglied?
Also ich habe ja nun meine Schulbildung in Sachsen-Anhalt absolviert. Ich bin ja aus Magdeburg und dementsprechend als jemand, der letztes Jahr erst sein Abitur gemacht hat, kann ich dafür sprechen. Also bei uns war es noch nicht der Fall, dass es im Lehrplan drinne stand und wenn doch, dann wurde es eben nicht durchgeführt. Also ich meine, es ist halt eine Sache, davon zu sprechen, kritisch mit Quellen umzugehen und das ist ja nun auch ein Teil der Medienpädagogik, aber ein ganz anderer Teil und der mir ganz klar gefehlt hat, irgendwo diese Sicherheit im Netz zu bieten, dieses Mobbing zu thematisieren, Cybermobbing zu thematisieren und, was eben alles mit dieser Digitalisierung auf uns zukommt. Und das ist gar nicht passiert in meiner Schulzeit. Und das ist leider auch etwas, was gerade in meiner Lehrerausbildung nicht thematisiert wird. Ich merke halt, unsere Uni hat jetzt beschlossen, dass sie das als ein Wahlmodul einführen wollen. Aber es ist ein Wahlmodul und das müssen wir ganz klar festhalten. Es ist nichts, was Pflicht ist. Und das ist problematisch in meinen Augen.
Absolut, Frau Schlöhr.
Also ich kann ganz kurz noch zur Schule. In Baden-Württemberg hatten wir die Bildungsplanreform vor ein paar Jahren und es ist einfach auch immer noch so, dass viel reformiert wurde, dass viele Lehrkräfte sagen, sie müssen einfach jetzt erstmal dahinterher hängen, so ein Stück weit. Bei einem Thema, was sowieso ständig einfach bedeutet, dass man am Ball bleiben muss. Ich wollte aber noch kurz für die soziale Arbeit sprechen. Ich lehre im Studiengang Soziale Arbeit für diesen außerschulischen Bereich. Ich denke, dass wir hier auch noch ein ganz großes Feld vor uns haben, also gerade auch wenn wir Familien in belasteten Lebenslagen, die teilweise eben hier auch Schnittpunkte zur sozialen Arbeit haben, uns anschauen, dass für viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch die Wahl des Studiums viel, weil sie nicht unbedingt was mit Medien machen möchten und dieses Bewusstsein dafür, Medien eben an der Stelle jetzt auch nicht nur problembehaftet zu sehen, bei vielen Studierenden einfach auch noch nicht in der Form vorhanden ist. Also Anfragen für Bachelorarbeiten sind zunächst mal einfach allein auf die problematischen Aspekte fokussieren. Jetzt bin ich da und leiste da viel Aufklärungsarbeit, doch differenziert reinzuschauen. Das ist sicherlich, gibt es immer irgendwie eine Person auch an den Hochschulen, die in dem Bereich dann aktiv ist, aber es ist trotzdem was, was meines Erachtens nach einfach auch noch ein bisschen mehr Beachtung bräuchte, dass soziale Arbeit hier auch wirklich mit diesem ressourcenorientierten Blick, den sie ja in anderen Bereichen hat, auch an medienpädagogische Fragen herangeht.
Auch den Gedanken hatte, glaube ich, Professor Iske heute Morgen auch schon angeschnitten, als er gesagt hat, naja, wir müssen Medienpädagogen ausbilden und die müssen aber auch eine Menge Informatik verstehen, damit sie auch wissen, worüber sie reden. Und dann wird es häufig ungemütlich für die Studierenden, genau wie umgekehrt für die Informatiker, wenn die sich plötzlich mit sozialen oder soziologischen Themen in der Ausbildung auseinandersetzen müssen. Wenn wir mal zu unseren Nachbarn schauen in Europa, wir haben jetzt festgestellt, wir müssen Familien, wir müssen Kinder und Jugendliche stärken, das müssen wir im außerschulischen Bereich machen. Die Schule muss endlich noch eine stärkere Rolle spielen, das muss auch an den Universitäten schon anfangen. Gibt es dann bei unseren Nachbarn vielleicht Beispiele, wo wir sagen können, ah, das machen die ganz gut oder das ist ganz interessant? Was haben Sie möglicherweise beobachtet? Wir gucken immer nach Skandinavien und sagen, hey, super, wie souverän und kompetent, obendrein sehr kleine Klassen und lernen bis zur 10. Klasse gemeinsam. Gibt es etwas, Frau Schulz, wo Sie sagen, ja, könnten wir wenigstens mal interessiert zur Kenntnis nehmen?
Genau, also mir wäre auch wieder jetzt in erster Linie Skandinavien eingefallen und da sozusagen nur noch mal eine Ergänzung, dass das, was leider hier bei uns oft passiert, in Schulen, aber vielleicht auch in anderen pädagogischen Einrichtungen, dass man sagt, wir schaffen uns jetzt endlich einen Tablet-Satz an und stellen 25 so eine Dinger hin und machen aber sozusagen drumherum alles weiter wie gehabt. Also 45 Minuten Unterricht, Lehrpläne, Lehrer, die vorne stehen und frontal sozusagen versuchen, Bildungsinhalte zu vermitteln. Und in Skandinavien sieht man eben dieses projektorientierte Lernen in ganz anderen Räumen, also wirklich sozusagen Räume, nicht virtuell, sondern in echt, wo man wie miteinander sitzt, was Lernziele sind und wie man die umsetzt. Bedeutet wirklich einen kompletten Bruch eigentlich mit unserem Bildungssystem und mit Schule, wie wir es kennen und wie es hier in Deutschland läuft. Und das ist schon ein großer Kraftakt, wo man erstmal, also da kann ich auch so ein bisschen verstehen zu sagen, ich kann das nicht sehen in den nächsten Jahren. Weil es eben nicht nur bedeutet, wir schütten jetzt mit dem Digitalpakt die Technik in die Schulen, sondern weil das bedeutet, Medienbildungskonzepte in jeder Schule zu haben. Und das ist ein Riesenkraftakt. Von Organisationsentwicklung über Projektmanagement, über wo sollen die Administratoren herkommen. Also dass alle Lehrer da vorne Angst haben, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen heute was mit dem Tablet, das WLAN bricht aber jede 5 Minuten weg und alle Schüler gucken den an und sagen, oh, da kriegt das wieder nicht hin. Das machen die das nicht. Also ich kann auch immer die Lehrer verstehen, die sich sehr davor scheuen, in diesen Strukturen hochgradig innovative Dinge zu tun. Also deswegen finde ich, Skandinavien hat es gut geschafft, aber ich schätze mal auch nicht innerhalb von ein paar Monaten.
Möglicherweise würde so ein komplexes Modell, wie Sie es beschreiben und wie Sie es wünschen, auch bestimmte Ängste, bestimmten Ängsten entgegenwirken. Eine große Angst oder eine Beschreibung ist ja auch immer, die Kinder können nicht mehr lesen. Mhm. Sie lesen keine Bücher mehr, sie lesen als 14-Jähriger noch wie ein Erstklässler. Mhm. Könnte man damit sozusagen auch diese Sorge irgendwie ad acta legen? Frau Schlöhr? Oder müssen wir damit leben, dass Kinder und Jugendliche eben künftig keine Bücher mehr lesen, weil es wahrscheinlich bald sowieso keine mehr gibt?
Also Kinder lesen ja tatsächlich mehr denn je. Sie lesen halt nicht mehr die Bücher. Sie lesen halt in den Kommentarspalten, sie lesen Informationen, die wir jetzt vielleicht als Erwachsene nicht so als Informationen klassifizieren würden. Aber ich glaube, dass ja auch generell einfach ein Wandel stattfindet dahingehend, dass Kommunikation eben stärker auch bildbasiert stattfindet, stärker denn je. Und ich glaube, dass es hier einfach auch ganz viel Kompetenzen gibt, die Kinder und Jugendliche gerade dadurch, dass sie eben heutzutage viel mehr auch selbst Produzierende von Bildern und Bewegtbildern sein dürfen, wie früher und sein können, aufgrund technischer, aber auch sonstiger Voraussetzungen, dass wir hier ein Potenzial verschenken, wenn wir eben immer so dieses gute Buch, die guten Buchstaben und so voranstrecken, ohne zu sagen, dass das nicht wichtig ist, um Himmels Willen. Das ist natürlich für unser Bildungssystem auch schon wichtig, weil ich glaube auch, dass das in 15 Jahren noch so sein wird und in 30 Jahren und so weiter. Das ist vielleicht hier einfach so verortet. Aber auch zu sagen, diese Audiovisualität, die ja in Social Media einfach eine riesengroße Relevanz hat, das auch als ein anerkanntes Kulturgut und eine anerkannte Kommunikationstechnik zu sehen und wertzuschätzen, das wäre vielleicht mal ein Anfang. Mhm.
Frau Wübrand, Sie haben genickt. Ist es auch etwas, was Sie so sinngemäß in Ihrer Beratung besorgten Eltern sagen, die kommen und sagen, mein Kind liest nicht mehr, wie kriege ich den dann ans Buch geprügelt?
Also ich treffe schon auch viele Kinder, die noch lesen, aber ich weiß nicht, ob manche Kulturtechniken so bleiben, vor allen Dingen, wenn der Einzug in den ganz kleinen jungen Jahren so ist und bleibt. Und da will ich auch eine Mahnerin bleiben, auch wenn ich in die Elternveranstaltung gehe. Also ich mache mir wenig Sorgen um die, wenn da ab 5. Klasse viel Technik einbricht oder sonst was, aber im Vorschulbereich und dass wir jetzt mittlerweile also auch, ja, als ich den Vortrag, den ich in Schulen halte, vor 4 Jahren geschrieben habe, habe ich geschrieben, das Handy in der Grundschule ist die Ausnahme. Irgendwann stand dann, ist hoffentlich noch die Ausnahme und jetzt erlebe ich, dass das Handy in der Grundschule angekommen ist und nicht mehr als Ausnahme. Und da geht innerhalb von 4 Jahren ist mir das sozusagen passiert, dass ich diesen Vortrag jedes Mal, bevor ich in die Schule gehe, wieder umschreibe an diesen Stellen. Und da gehen Sachen verloren. Also wenn ich bestimmte Dinge nicht im bestimmten Alter lerne, dann muss ich sie später schwer nachlernen in Ergotherapie und in anderen Dingen. Wenn ich keine Schnürsenkel binden lerne mit 5 bis 6, dann habe ich es irgendwann schwer. Wenn ich nur Klettverschlüsse habe, ne, oder keine Knöpfe mehr zumache, dann habe ich ein Problem. Und Technik ist was anderes. Und wenn ich den Stift nicht mehr halte, um zu schreiben, muss ich lernen, einen Stift zu halten. Das ist was anderes als Tasten zu tippen. Und beides müssen Kinder lernen. Die meisten von uns haben diese Dinge vorher gelernt, bevor die Technik so stark in unser Leben gekommen ist. Und da, finde ich, müssen Eltern darauf achten, dass die Kinder auch noch Lust haben, bei diesen langweiligen, sage ich manchmal, Kulturtechniken die Ausdauer zu behalten. Das ist das, was ich in der Beratung erlebe, dass die Kinder da eben nicht mehr so gerne, weil es nicht blinkert und weil es nicht, da steht keiner daneben und schreit, toll, fein hast du das gemacht und es gibt noch ein paar Pärchen, nur weil ich irgendwie da gerade mal was geschrieben habe. Und da wird das Belohnungssystem auch ein bisschen verdorben. Und deswegen bei den kleinen Kindern, da habe ich eine sehr kritische Haltung und trotzdem die Spiele nicht zu verteufeln. Es gibt keine böse Technik für mich. Sie ist gut. Die Balance muss gefunden werden zwischen beiden, dass alles im Leben vorkommt. Die Bewegung, das Draußen, dass der Mensch einen Körper hat, wird mir fast manchmal, habe ich das Gefühl, wird vergessen. Also wir sind körperliche Wesen und wir haben eine Biologie. Und hier geht es ganz viel um Geist und was wir mit unserem Geist machen. Und ich erlebe Kinder, die weder rückwärts laufen können, die keinen Ball mehr tätschen können, also die ganz viele Dinge gar nicht können, weil sie gar nicht die Gelegenheit haben. Wenn ich draußen bin am Sonntag oder samstags, wen ich nicht sehe auf der Straße, sind Kinder. Also ich sehe Leute mit Hunden, aber ich sehe wenig Kinder. Also obwohl ich aus einem ländlichen Bereich komme. Wittenberg ist zwar eine Stadt, aber ich mache große Fahrradtouren und auch da treffe ich keine Kinder.
Dramatischer Appell, aus dem wir heraus hören, Sie beobachten, feinmotorische Defizite, ja. Offenbar auch Konzentrationsdefizite.
Ja. Wir testen ohne Ende in der Beratungsstelle.
Ja, also Frau Schulz, wir können schon gar nicht mehr retten. Frau Schulz, Sie haben gerade so ein bisschen nachdenklich den Kopf hin und her gewiegt, sagt man, glaube ich. Weil?
Ja, ich kann das verstehen, aber ich überlege immer, ob man, also ob man nicht sagt, so in diesem ganzen Kulturwandel, Mediatisierung, verändern sich sozusagen zum Beispiel auch unsere Wissensbestände. Also was wir für Wissen brauchen, um in unserer Gesellschaft zurechtzukommen, wie man Wissen zum Beispiel abruft. Also ich bin ja sozusagen auch nicht mit Tablet und Co. aufgewachsen, ganz im Gegenteil, sondern eben auch mit Büchern, dass ich im Studium noch in die Bücherei gegangen bin, da in Karteikarten rumgesucht habe, dann Bücher gelesen habe, rausgeschrieben habe und so. Und wenn man jetzt sagt, wie wir uns Wissen erschließen und ablegen, verändert sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mal nicht schreibt sozusagen, dass man das nicht mehr braucht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es insgesamt ein Veränderungsprozess ist. Also vielleicht sind ein paar, das wird sicherlich noch eine Weile dauern, andere Kompetenzen abgefragter und vielleicht ist dann sowas wie Schreiben, also Lesen, glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das abschafft. Erstmal, aber ich finde, dass das eine Veränderung ist und vielleicht müssen Jugendliche oder Kinder oder Heranwachsende heute und wir Erwachsene auch eher wissen, das Wissen, was ich ganz schnell wo finden kann, einzuordnen, was es für eine Gültigkeit zum Beispiel besitzt, was der Quellenbezug dafür ist oder das zu vergleichen, als sozusagen 4 Lexika erstmal durchzulesen und die mir alle zu merken. Also wir sagen ja ganz oft unsere ganze Schulbildung durch, warum soll ich das stundenlang auswendig lernen? Warum?
Also mit anderen Worten ist es okay, statt in der Suchmaschine den Suchbegriff einzutippen, ihn...
Siri zu fragen.
Ja.
Also ich bin da auch noch nicht. Ich bin auch kein Early Adopter irgendwie. Ich beobachte das und habe das so als Thema. Ja. Aber ich sehe, dass das, also alle jungen Menschen das genau so machen.
Frau Schlör hatte schon zum Mikrofon gegriffen und anschließend auch Frau Heino.
Also ich kann das auch so unterstreichen. Ich denke auch, mir fiel jetzt gerade so die Schreibmaschine ein. Was war das für eine riesengroße Verheißung? Und heute denkt man sich, um Himmels Willen, oh Gott, wie umständlich. Ne? Ich glaube, so dieses mit diesem draußen Spielen und motorische Dinge und so. Also was mir da jetzt auch einfiel, ist, die KIMS-Studie fragt ja jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, alle zwei Jahre, wenn sie rauskommt, was macht ihr denn am liebsten, die Kinder von 6 bis 13? Und jedes Mal sagen die Kinder, draußen spielen, Freunde treffen. Das sind immer quasi die Sachen, die ganz vorn stehen. Und wenn man dann schaut, was sie machen, dann steht ganz weit oben zum Beispiel Hausaufgaben machen. Also ich glaube, dass hier auch wieder was ist, wo wir, und das haben Sie sicherlich so jetzt nicht gemeint, aber wo wir ganz vorsichtig sein müssen, was jetzt alles tatsächlich von den Medien kommt, weil die Diskussion ja ganz häufig auch so dahin geht. Ich glaube, da geht es auch wieder um gesellschaftliche Strukturen schaffen, darum, um wie stark institutionalisiere ich quasi so eine kindliche Biografie, aber auch um städtebauliche Maßnahmen. Ich komme aus Stuttgart, das hört man wahrscheinlich, Sie wissen alle, wie stark wir geplagt sind mit S21 und wir da einfach Lebensräume auch von Kindern verschwinden. Und ich denke, das sind ganz komplexe Dinge, die man da einfach auch mit beachten muss. Und jetzt mache ich einen ganz großen Bogen, der passt da vielleicht jetzt gar nicht hin, das weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist auch was, was in dieser Debatte mit Kinderbildern im Netz, was mich da auch immer wieder umtreibt. Ich bin da selbst auch sehr restriktiv. Also so Porträtbilder von meinen Kindern findet man tatsächlich nicht im offene Netz, also jetzt WhatsApp klammer ich mal aus oder so, aber gleichzeitig versuche ich doch meine Kinder auch irgendwo immer mal wieder mit abzubilden, natürlich sehr reflektiert, aber weil ich denke, wenn wir jetzt quasi hier auch so rigoros sind und Kinder aus diesen öffentlichen Räumen oder dem Netz so ausschließen, dann sind sie auch einfach nicht mehr präsent und ich glaube, dass wir das doch auch brauchen, also und sei es auch die Stimme von Kindern, die also nicht Stimme jetzt als gesprochenes Wort, sondern einfach Themen, die Kinder interessieren, dass wir da auch eine Sensibilität wieder dafür bekommen, was Kinder eigentlich wollen. Und das ist tatsächlich nicht immer nur Spielen und Zocken, so wie wir das vielleicht so ein bisschen stereotyp sehen, sondern Kinder wollen auch genau diese Balance, die wir Erwachsenen uns immer wünschen, die wollen sie selber einfach auch. Aber da müssen wir ihnen Möglichkeitsräume dafür geben.
Keine Stereotype, keine Dramatisierung, keine mediale. Frau Hein, Sie wollten sich gerade noch anschauen.
Ich würde jetzt einfach auf den Rundumschlag eingehen. Die Kinderbilder im Netz, also das ist auch ein Thema, was uns in den Projekten immer wieder gespiegelt wird. Wenn man die Kinder fragt in unseren Projekten, was nervt dich eigentlich so an den Mediennutzungsverhalten deiner Eltern, dann ist A, die sind öfters am Handy als ich und B, die posten ständig Fotos von mir, ohne dass sie mich fragen. Und das ist nochmal so ein Thema, wo ich auch wirklich alle Pädagogen nochmal aufrufe, da einfach nochmal stärker die Kinderrechte einfach vorneweg zu stellen, zu sagen, okay, die Kinder haben auch das Recht zu bestimmen, wo, wann, welche Fotos gepostet werden. Und das, was wir einfach beobachten, ist, dass Kinder auch viel, viel sensibler in dem Punkt geworden sind. Also vor 4, 5 Jahren war das für die Kinder total toll, überall bei Facebook zu stehen, von den Eltern auf den Profilen. Und die Beobachtung ist einfach, dass sie das nicht mehr immer ganz toll finden, auf den Profilen der Eltern zu stehen. Und ich verfolge das auch privat, ganz unterschiedliche Mami-Bloggerinnen und bin da auch wirklich sehr erschrocken manchmal, in welchen Situationen Kinder da auch immer gepostet Sinn. Und meine Frage ist dann einfach, reagiere ich darauf jetzt oder reagiere ich darauf nicht? Ich habe das jetzt 3-mal getan, indem ich einfach gefragt habe, wie würdest du dich denn fühlen, wenn deine Mama jetzt dein ganzes Fotoalbum digitalisieren würde und das bei Instagram hochladen würde? Ohne eine Reaktion zu bekommen, war es mir einfach wichtig, das einfach nochmal zu spiegeln. Aber da ist einfach nochmal wirklich der Appell, das immer nochmal zum Thema zu machen, weil das ein großer Punkt ist, der in Familien einfach immer präsenter wird. Kinder werden immer mehr in die digitalen Medien von ganz klein auf, also es geht ja schon im Geburtssaal los, bei WhatsApp oder bei Facebook oder Instagram bis nachher irgendwie auf ein Töpfchen oder genau. Und das ist nochmal so ein Appell, den ich einfach nochmal allen mitgeben möchte.
Frau Hein, dürfen wir diesen Appell, es war nicht verabredet, als Schlusswort nehmen, dass wir in der ganzen Debatte und bei Doing Family und den Digitalisierungsmöglichkeiten immer bitteschön die Perspektive der Schwächsten, der Kinder auch einnehmen und bedenken, was die für Rechte haben, was die überhaupt nicht mögen und was denen möglicherweise auch gar nicht gut tut. Danke für dieses Schlusswort. Danke Ihnen in der Runde. Und eine Sache habe ich allerdings noch. Wir haben über digitale Spiele geredet. Es gibt auch ein analoges Familien-Medienspiel. Das weiß ich, Frau Schlöhr. Und das müssen Sie uns jetzt noch mal zeigen und erzählen.
Das war jetzt aber, darf ich doch noch einen Werbeblock machen. Werbung ja. In eigener Sache ist gestattet, oder? Wir haben ein Spiel entwickelt, die Jennifer Madelmore, eine nette Kollegin von, kompetente Kollegin von mir und ich, Familie Medienabenteuer, liegt da drüben aus. Ist ein wunderschönes Brettspiel zum Miteinander, voller Spaß über das Thema Medien zu sprechen. Und mehr verrate ich jetzt nicht. Das ist jetzt quasi der Teaser und ich hoffe, Sie nehmen sich alle eins mit. Spielen das zu Hause da drüben und bei diesem sich gegenseitig zum Thema Medien kennenlernen wünsche ich Ihnen viel Spaß.
Herzlichen Dank.